Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft, kurz WFG, hier in Emmerich am Rhein und moderiere diesen Podcast. Ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise unsere Stadt prägen, sei es im Ehrenamt oder Vereinsleben, im Handel, in der Wirtschaft, in Kunst und Kultur oder in der Gastronomie. Mein heutiger Gast bei Echt und Emmerich ist Larissa Könighaus, Anwältin und Mitinhaberin der Anwalts- und Notariatskanzlei Wallbohm und Könighaus hier in Emmerich am Rhein und eine engagierte Bürgerin. Was sie gar nicht leiden kann, ist Ungerechtigkeit und sie setzt sich ein für ältere Menschen und bringt die Vereine, in denen sie ehrenamtlich tätig ist, weiter. Larissa, ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei uns im Podcast bist und uns einen Einblick gibst in deine Welt zwischen Gesetzestexten, Fußball und gesellschaftlichem Engagement. Hallo.
Hallo, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du bist Mitinhaberin in einer Anwalts- und Notariatskanzlei, bist Anwältin, Vereinspräsidentin, engagierte Bürgerin. Magst du vielleicht einmal kurz in ein paar Worten zusammenfassen, wie du dich selbst beschreiben würdest?
Oh, das ist schwierig. Wenn ich mich jemandem vorstellen würde, würde ich keine der Rollen wählen, sondern einfach sagen, hallo, ich bin Larissa. Und ich komme aus Emmerich am Rhein und fühle mich hier sehr wohl. In zweiter Linie würde ich irgendwann vielleicht sagen, was ich beruflich mache, was ich an Hobbys mache. Aber grundsätzlich kommt es erstmal auf den Menschen an, finde ich. Und auf die Ausstrahlung bei der ersten Begegnung.
Ja, schön. Ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Dein Lebens- und Arbeitsort ist ja Emmerich am Rhein. Du bist nicht in Emmerich geboren. Du bist in Bochum im Ruhrgebiet geboren, aber hast, glaube ich, die meiste Zeit deines Lebens hier in Emmerich verbracht.
Ja, die Geburt in Bochum war eher auch ein Zufall. Ich bin einen Monat zu früh geboren worden. Da war meine Mutter zur Vorsorge in Bochum, weil wir da, also die haben da vorher gelebt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann werde ich mal Bochumerin. Aber seit Geburt wohne ich in Emmerich.
Also Emmericherin, würde ich mal so sagen. Magst du uns einmal kurz mitnehmen auf deinem beruflichen Werdegang? Du bist ja hier zur Schule gegangen, bist dann irgendwann zur Juristerei gekommen. Gab es da für dich irgendwie, sag ich mal, eine Situation im Leben, die dich dahin geführt hat? Oder ab wann war dir klar, nee, ich möchte gerne Abitur machen, studieren und dann irgendwann, ja, vielleicht auch Mitinhaberin in einer Kanzlei werden?
Also der bis zum Abi, der war eigentlich ohne Nachdenken. Das hat sich dann so ergeben. Und das Jurastudium, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau. Ich weiß wohl, dass ich immer schon tatsächlich gedacht habe, ich möchte mich gern für andere einsetzen und ich rede gern und ich diskutiere gern. Und auf jeden Fall weiß ich auch noch, dass ich einmal den Film Eine Frage der Ehre gesehen habe. Und tatsächlich fand ich das, das kennt wahrscheinlich fast jeder, dass die Befragung von Jack Nicholson, wo er den Code Red befohlen hat. Und da fand ich die Rolle des Anwaltes auch toll, wie er das so aus ihm rausgezogen hat. Und da dachte ich, ja, das wäre auch was für mich. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren.
Spannend. Auf Grundlage eines Films. Ich kenne den nicht. Das war wahrscheinlich auch nicht die Grundlage, sondern ich denke, das ist das, was dich auch ausmacht, was dir wichtig ist im Leben, dass das vielleicht dann doch dein Werdegang mitbestimmt hat. Du sagst es gerade, du redest gerne, du hast mit Menschen gerne zu tun, denke ich, ist auch so eine Grundvoraussetzung.
Ja.
So ein Tag in einer Anwaltskanzlei, wie sieht der aus, jenseits von Akten und Gerichtstermin?
Wie jeder fahre ich erstmal den PC hoch, sage einmal rundum guten Morgen. Dann gucke ich gemeinsam mit einer lieben Kollegin erstmal, was so ansteht und sortiere die Termine und Fristen. Fristen ist bei uns das Allerwichtigste. Das ist unsere höchste Verantwortung, dass wir die auf jeden Fall alle einhalten. Und meistens habe ich dann Besprechungstermine, danach die Aktenbearbeitung, gucke mir an, was so ansteht, spreche zwischendurch mit den Kollegen die Sachen durch. Ja.
Das muss ich jetzt fragen, weil du gerade Akten sagtest. Wie digital ist so eine Anwaltskanzlei oder ein Notariat?
Oh, wir sind tatsächlich sehr digital. Wir haben elektronische Akte und da schon seit über 15 Jahren, würde ich sogar sagen, haben wir schon angefangen, alles einzuscannen. Da waren wir echt früh mit, dank meiner Vorgänger und Vorkollegen. Mittlerweile haben wir auch zwingend schon seit einiger Zeit ein elektronisches Anwaltspostfach. Das heißt, wir dürfen E-Mails und Schriftsätze und alles an Gerichte nur über dieses elektronische Fach schicken. Zusätzlich haben wir aber immer auch die Papierakte und die würde ich auch nicht missen wollen. Also ich bin ja auch fast die einzige mittlerweile im Büro, die nur einen Bildschirm hat. Da bin ich ja wirklich nicht so digital. Ich brauche auch immer noch das Papier, ich muss was kritzeln können, ich muss schreiben können. Ich klebe mir manchmal gelbe Zettel an meinen,
oh ja, das verstehe ich,
meinen Rechner, um mich an Sachen zu erinnern, obwohl der Rechner natürlich alles kann und wir gigantisch gute Software haben, aber ja, aber grundsätzlich haben wir alles digitalisiert. Also würde das Papier verschwinden, hätten wir alles noch da. Im Notariat natürlich nochmal gesondert die Urkunden. Die müssen natürlich bestehen und auch ausgedruckt werden, gesiegelt werden. Dann werden die bei uns aufgewahrt, bewahrt im sicheren Archiv, in Urkundskästen. Also die werden auch digitalisiert, aber die müssen immer auch im Original natürlich auch bewahrt werden.
Ja, also Digitalisierung ist auch in eurem Berufszweig auf jeden Fall angekommen. Und macht es ja vielleicht auch für den einen oder anderen attraktiver. Gibt es Fälle eigentlich, die du mit nach Hause nimmst, die, ich denke, sollte nicht passieren, aber da gibt es doch bestimmt manchmal das ein oder andere Mandat, was dich dann doch nicht loslässt. Und wenn wir gerade darüber reden, gibt es vielleicht auch Mandate, die du bewusst dann auch ablehnst?
Ablehnen würde ich Dinge, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich nicht hinterstehen, dann kann ich das nicht vertreten und dann würde ich auch der Sache nicht gerecht werden und dem Mandanten nicht gerecht werden. Das bespreche ich dann und lehne das ab. Fälle, die ich mit nach Hause nehme, gibt's immer wieder und wird's auch immer geben, egal wie viel Berufserfahrung ich habe. Und das sind meistens die Fälle, wo die Mandanten selber sehr persönlich betroffen sind. Es gibt Missbrauchsfälle, es gibt Fälle, wo es Kindern schlecht geht bei Trennungen, wo es den Erwachsenen schlecht geht bei Trennungen. Na klar, also wenn die sehr stark betroffen sind, die nehme ich mit.
Gehst du dann mit Situationen um, in denen Recht und Gerechtigkeit vielleicht auch nicht dasselbe sind?
Das ist in vielen Fällen so. Ist immer so schön gesagt, auch Recht haben und Recht kriegen sind zwei Paar Schuhe, genau. Ich glaube, dass es uns meistens, also da spreche ich jetzt für mich und für meine Kollegen und auch die Mitarbeiter, meistens gelingt es uns, toi toi toi, dass wir am Ende eine Lösung finden, die okay ist. Die ist nicht immer die gerechteste Lösung. Aber ich glaube, dass in den meisten Fällen wir am Ende so lange verhandeln können oder so lange versuchen können, was durchzusetzen, bis es in Ordnung ist. Also selten. Natürlich habe ich auch mal einen Fall, wo ich vom Gericht zurückfahre und denke, das ist absolut falsch. Dann kann ich ja zum Glück Berufung einlegen und gucken, ob die nächste Instanz das anders sieht. Aber
du bist seit 2005, wenn ich da richtig informiert bin, in der Kanzlei tätig. Die Rechtsbereiche, also Zivilrecht, ist dein Rechtsbereich mit Familienrecht, Arbeitsrecht. Hilf mir mal bitte weiter, da gibt's
Verkehrsrecht, Verkehrsunfälle, dann alle möglichen vertraglichen Dinge, sei es ein Autokauf, der nicht richtig gelaufen ist vielleicht. Ja. Also ja, ein bisschen öffentliches Recht, das mache ich aber eher selten. Strafrecht auch eher selten. Da sage ich immer, das mache ich nur für Freunde und Bekannte. Also kleinere Sachen, ne? Wenn man in einen Verkehrsunfall verwickelt ist und schuld war, dann kann es ja ganz leicht sein, dass man auch wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Anzeige bekommt, das erledigen lege ich dann mit. Ja.
Diese Rechtsbereiche, welche davon sind aus deiner Sicht zukunftsfähig? Kannst du das so einfach sagen oder merkt man Entwicklung in den Rechtsbereichen?
Ich würde sagen, alle tatsächlich. Zum Glück wird immer viel gestritten, obwohl das Streiten ist es ja eher nicht, sondern es ist immer jemand da, den man gut unterstützen kann. Ja, tatsächlich. Mir fällt tatsächlich keiner ein, wo ich sagen würde, der wäre nicht zukunftsfähig.
Also du meinst die Streitigkeiten am Gartenzaun, die wird es weiterhin geben?
Ja, die bleiben aktuell, glaube ich. Und wirtschaftlich gesehen nicht ganz so tragisch, aber menschlich gesehen immer auch, denke ich, die Familienangelegenheiten. Und wenn so die Gesellschaft mehr verroht und immer mehr sich auf den PC und weniger auf die Familien konzentrieren oder auf das unmittelbare Miteinander, glaube ich, wird das auch mehr werden.
Ein Thema, was ich auch immer spannend finde, ist, sind Frauen in der Justiz. Ist das einfach oder nicht?
Ich finde ja. Als ich angefangen habe 2005, habe ich kurz mal das Gefühl gehabt, dass ich dachte, als junge Frau ist es bestimmt schwieriger, wenn so ältere, erfahrene Kollegen und Kolleginnen, mit denen man dann zu tun hat, einem vielleicht mal eine empfundene Belehrung abgeben. Ich glaube, das ist kein Geschlechtsthema, sondern das hat auch was mit jung und unerfahren und erfahren und ein bisschen abgeklärter zu tun. Ja.
Also du hast jetzt selbst keine Momente erlebt, wo du dich besonders durchsetzen musstest, was ich glaube, was dir auch an einer oder anderen Stelle dann auch gut gelungen ist?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass da die Kolleginnen vor mir schon gute Arbeit geleistet haben und mittlerweile ist das, also schon, auch schon als ich angefangen habe, es gibt sehr viele Frauen in der Justiz, auch viele Richterinnen, viele Anwältinnen. Also da ist jede Menge gute weibliche Energie unterwegs.
Wie gut lassen sich denn Kanzlei, Ehrenamt und auch dein Privatleben miteinander vereinbaren?
Gut, würde ich sagen. Das ist für mich natürlich nochmal ein Unterschied zu einer Anwältin im Angestelltenverhältnis. Ich bin da ja relativ frei in der Zeiteinteilung, was leider nicht heißt, dass ich mir viel frei nehme, sondern heißt, dass ich Sachen, die ich durch die Woche nicht erledigen kann, weil ich vielleicht im Ehrenamt unterwegs bin oder mich früher um meine Mutter gekümmert habe oder so, dann mache ich die halt am Wochenende. Das ist gut. Das ist der Vor- und Nachteil der Selbstständigkeit. Gerichtstermine und sowas kann ich natürlich nicht einordnen, aber das klappt. Für mich klappt das sehr gut.
Selbst und ständig, sagt man immer so dann an der Stelle. Du bist ja auch in Emmerich in vielen unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich tätig, bei Rheingold. Du bist aber auch mittlerweile in der Sozietät aktiv und daher die Frage an dich, was bedeutet für dich Ehrenamt und welchen Stellenwert nimmt es in deinem Leben ein?
Für mich bin ich da eher so, ich sag's mal vorsichtig, reingerutscht. Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe 2003, glaube ich, angefangen Fußball zu spielen, aus dem Nichts heraus, weil eine Freundin von mir die Idee hatte und meinte, ach, lass doch mal eine Damenmannschaft machen bei Rheingold, das wäre doch ganz, ganz gesellig. Und mein Mann spielt auch in Rheingold, also mein jetziger Mann, damals noch nicht Mann. Und so bin ich zum Fußball gekommen und dann relativ zügig habe ich mich mit engagiert. Dann war ich eine Zeit lang Obfrau. Es gibt sonst den Obmann, den Fußballobmann, der ist zuständig so für die Begleitung der Mannschaften gegenüber den, also für die, irgendwie auch fürs Regelwerk. Das passt also schon ganz gut. Und Ehrenamt hat für mich extrem hohen Stellenwert. Also ich glaube, ohne das Ehrenamt würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Und das ist egal, ob es jetzt jemand ist, der im Fußballverein an welcher Stelle auch immer was tut, ob es der Platzwart ist, ob die Trainer, die sind unglaublich wichtig, die Betreuer, die auch der Vorstand, aber die anderen machen ja eigentlich, sind wir mal ehrlich, viel mehr die Arbeit. Und unser Vorstandsteam ist halt auch echt groß. Wir haben Glück und ganz tolle, engagierte Leute. Von unser jüngstes Mitglied war 17, als er gestartet ist. Wahnsinn, wie man mit 17 schon so ehrenamtlich engagiert ist. Und auch schon war er auch schon vorher. Man merkt, ich rede gerne, ich schweife schon wieder ab. Aber ich finde es halt, also Ehrenamt ist unabdingbar. Ich habe auch Freundinnen, die in einer Altenpflege unterwegs sind, auch beruflich da unterwegs sind, die sich ehrenamtlich unglaublich engagieren. Das sind, oder eine andere Freundin, die begleitet ein Palliativteam ehrenamtlich. Das ist wirklich, ich glaube, es gibt keinen Bereich in der Gesellschaft, wo Ehrenamt nicht wichtig wäre.
Ja, Ehrenamt, finde ich auch, hält viel zusammen in unserer Gesellschaft und ist essentiell.
Ich hatte ja gerade gesagt, dass da zwei Freundinnen und auch mehrere, die in der Altenpflege aktiv sind, die sehen natürlich auch gerade in dem Arbeitsfeld, sieht man auch, finde ich, in ganz besonderem Maße die Stellen, wo Ehrenamt gefragt sein kann. Und die beiden, also die ich gerade kurz erwähnt habe, zwei Freundinnen, die haben im letzten Jahr einen Wunschbaum für Senioren organisiert. Das fand ich großartig. Und das war Ehrenamt, finde ich, in seiner reinsten Form. Da sind zwei Frauen, die sich überlegen, was können wir denn mal tun für ältere Herrschaften, die im Altenheim leben und keine Verwandten haben und keine Geschenke zu Weihnachten kriegen. Und für Kinder gibt's das ja schon. Lass uns das doch mal für Senioren machen. Und dann haben die das mal eben, in Anführungsstrichen, mit unglaublich Engagement auf die Beine gestellt. Da hatte ich dir ja auch mal einen Flyer gegeben. Ja. Und das, also mein kleiner winziger Teil war, dass ich ein bisschen mit beworben habe. Da haben natürlich viele andere noch unterstützt, nicht nur die beiden Melanie und Saskia Klosowski, sondern auch viele andere. Aber das ist doch der Kern.
Ja, das stimmt. Das war auch wirklich beeindruckend, wie die beiden das letztes Jahr so ganz schnell mal aus dem Nichts mit ihrem Netzwerk auf die Beine gestellt haben. Fand ich auch eine ganz tolle Aktion, der Weihnachtsmarkt, den sie da realisiert haben mit dem Wunschbaum für Ältere in Pflegeheimen, im betreuten Wohnen, glaube ich. Das war toll, ja. Ich finde, das macht unsere Gesellschaft aus, ne? Dass es Menschen gibt, die sich da reinhängen und was Gutes für andere tun wollen, ja.
Ja, das kann jeder. Im Krankenhaus gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass man da diese Hostessen unterstützt. Die sind, glaube ich, auch rein ehrenamtlich. Das sind die Patienten von Zimmer zu Zimmer begleiten oder zum Röntgen bringen. Dann im Altenheim auch, da kann man auch sich jederzeit auch Leute besuchen und ein bisschen engagieren. Also es gibt wirklich in jedem Bereich kann jemand gebraucht werden.
Ja, das stimmt. Und auch bei Rheingold. Du bist Präsidentin?
Genau.
Seit 2024?
Ja.
Du bist die erste Frau in diesem Amt?
Ja, bei uns. Ich weiß nicht, ob, ich glaube aber, ja.
Bei euch, also heißt bei uns hier in Emmerich am Rhein, genau, für Rheingold. Ist das ein Herzensprojekt für dich? Hast du noch andere Herzensprojekte?
Präsidentin zu sein, war überhaupt kein Herzensprojekt. Da bin ich auch eher so reingerutscht. Da wurde jemand gebraucht und dann hatte der ehemalige Vorsitzende mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Der Verein war so ein bisschen in der Luft. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn die richtigen Leute mitmachen, das ist halt das, worauf es auch ankommt. Auch gerade bei so einer Vorstandsarbeit, das finde ich, sollte man mit Leuten machen, mit denen man gerne Zeit verbringt, weil man verbringt Zeit miteinander.
Viel Zeit wahrscheinlich.
Genau. Und dann, das soll ja Freude machen. Und das ist ja beim Ehrenamt auch so die Krux. Dir klopft ja auch keiner, also selten, sagen wir mal, jemand auf die Schulter. Das muss man untereinander machen, also indem man sich selber Freude dabei verschafft. Dann hat er halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu tun. Dann habe ich gesagt, ja. Dann haben wir mit ein paar Leuten gesprochen und so ein Team gebildet und gesagt, gut, mit denen und denen. Also wir sind ja da wirklich eine große Gruppe. Dann habe ich gesagt, ich mache das. Und dann gab es die Wahlen und das war, es ging ganz einfach. Ich glaube, es war einstimmig. Also es war wirklich.
Alle waren froh, dass da jemand war, genau, der das Amt übernommen hat, wie in so vielen Vereinen dann doch, ja. Und das Team, von dem du gerade gesprochen hast, da sind ja auch ein paar Familienmitglieder mit bei. Also ihr seid ja schon ein größeres Team, aber an der Stelle unterstützt dein Mann, glaube ich, und dein Schwager sind auch mit im Vorstand. Und ihr leistet da dann doch einiges für den Verein. Wie steht's dann gerade so um Rheingold? Ist es eher eine Aufbruchsstimmung, die ihr mittlerweile habt, oder ist es doch eher so ein Dauerkraftakt für den Verein? Gibt es Herausforderungen gerade aktuell, an denen ihr arbeiten müsst?
Für mich ist das die absolute Aufbruchsstimmung. Wir sind aufgestiegen im letzten Jahr.
Ja, Glückwunsch.
Mit wir ist unsere erste Herrenmannschaft gemeint. Man hat ja so ein Wir-Gefühl in jedem Verein, was ja auch wieder Vereinsarbeit so wichtig und wertvoll macht für die Gesellschaft, dass man Teamgeist und Mannschaftssport und Unterstützung voneinander lernt. Also wir sind aufgestiegen mit der ersten Herrenmannschaft und Stadtmeister geworden im Winter jetzt noch in der Halle. Wir haben da ein ganz tolles Team, nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch in der zweiten Mannschaft, in der Damenmannschaft, die mir aufgrund meiner eigenen Mitgliedschaft damals schon sehr am Herzen liegt und auch unsere ganzen Jugendmannschaften, die A-Jugend, also von die Jugendmannschaften sind ja von den Bambinis bis zur A-Jugend. Voll. Also wir haben absolut Aufbruchstimmung, viele Leute, die sich engagieren, gute Leute, die sich engagieren. Jetzt haben wir schon auch noch Herzensprojekte, die gerade bei Rheingold anstehen. Wir möchten eine Flutlichtanlage neu installieren, also LED auf LED umstellen, natürlich in die Zukunft gerichtet. Und das, was wir immer gebrauchen können, ist natürlich Man- und Womanpower und Geld. Geld wäre gut aus allen Richtungen.
Also nochmal ein kleiner Aufruf an dieser Stelle.
Genau, das können wir gebrauchen. Förderer, Sponsoren, engagierte Menschen, die sich mit Eigenkraft einbringen. Ja. Gilt übrigens, den Aufruf nehme ich auch nicht nur für Rheingold, sondern das gilt bitte für alle Emmericher Vereine, insbesondere die Sportvereine, natürlich die Fußballvereine, aber für alle Vereine, weil das ist es, wo es im Ehrenamt viel fehlt. Nicht nur, also Manpower, Womanpower und Geld.
Die finanzielle Ausstattung. Ja. Ist es schwer für die Vorstandsarbeit Ehrenamtler zu finden oder überhaupt für die Vereinsarbeit?
Wie gesagt, wir haben gerade eine schöne Situation mit ziemlicher Aufbruchstimmung. Ich glaube auch, dass die letzten Auswirkungen der ganzen Corona-Zeit, die ja die Vereine auch stark mitgenommen hat, sich jetzt kurz bevor wir jetzt mit dem neuen Team und also ist eine Mischung aus altem Team und neuen Team jetzt gestartet sind, hat sich das gerade so ein bisschen erholt, hatte ich das Gefühl. Wir haben wieder Zuschauer, der Zulauf wird wieder mehr. Ich glaube, das empfinden alle Vereine so. Und was dringend benötigt wird, neben dem Geld, sind Trainer, Betreuer. Im Vorstand selber, das ist okay. Natürlich, also jeder ist willkommen und wird gebraucht, der helfen mag. Aber ich glaube, so bei uns und bei allen Vereinen ist so von A bis Z kann jede Position noch Unterstützung brauchen. Eltern, die sich engagieren, die ihre Kinder zum Training bringen und vielleicht andere Kinder mit einsammeln, zu den Spielen mitfahren. Das ist es so, wo es öfter hapert. Was ja auch mit
zum Verein
oft mit der finanziellen Ausgestaltung zu tun hat und mit der beruflichen Situation vieler Eltern.
Die Jugendarbeit ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema für Rheingold. Stößt ihr da an Grenzen oder beziehungsweise gefragt, Kinder und Jugendliche im Verein zu halten? Ist das eine Herausforderung oder ist das so ein Selbstläufer, weil die Stimmung auch gut ist?
Die zu halten, das ist so fußballtypisch. Natürlich finden jetzt gerade im Moment auch wieder Gespräche statt, ob die Spieler, egal in welcher Altersklasse, in der nächsten Saison auch bleiben. Und oder ich sag mal, in der Jugend, solange es noch nicht in die absoluten Leistungsklassen geht, glaube ich, wollen die meisten gern mit ihren Freunden spielen. Da haben wir als Emmericher Stadtverein, der wir sind, Glück. Wir haben einen großen Einzugsbereich. Dass die Jugend nachkommt, das ist nicht so problematisch. Also da sind wir gut ausgestattet.
Das hört sich doch gut an, dass die Jugend auch da einen Anlaufpunkt hat, wo sie Freizeit verbringen kann, sich miteinander treffen kann, vernetzen kann.
Das sehe ich übrigens auch wieder aus zwei Rollen. Einmal aus der Familienrechtlerinnenrolle und auch aus der Vereinsarbeit. Das, was Vereinssport oder Vereinszugehörigkeit und Mannschaftssport mit Kindern macht und wie es die fördert und wie es die Entwicklung fördert, das ist, glaube ich, auch fast unvergleichlich. Zusätzlich zur Schule natürlich und den ganzen sonstigen Institutionen. Aber gerade so Mannschaftssport. Und beim Fußball haben wir noch das große Glück, der ist fast einkommensunabhängig. Fußballschuhe. Das Trikot zu den Spielen, das organisiert der Verein, was bedeutet über Sponsoren meist. Aber und auch selbst die Fußballschuhe, da unterstützen wir oder auch die Stadt kann ja unterstützen. Das ist tatsächlich, mehr braucht man ja nicht. Und einen Ball.
Der ist aber auch da.
Der ist da.
Du hast in deiner Zeit bei Rheingold auch die Golden Girls Gruppe gegründet.
Mitgegründet, sage ich mal. Wir haben kürzlich im letzten Jahr erst, hat eine Freundin von mir, mit der ich auch schon in der Damenmannschaft früher gespielt habe, gesagt, Mensch, es gibt eine Altherrengruppe. Den Namen finde ich auch spannend. Das sind die Herren ab, ich will nichts Falsches sagen, vielleicht so ab 35, 40, die nicht mehr in den ersten und zweiten Seniorenmannschaften spielen. Und es gab keine und gibt keine Alt-Damen-Gruppe. Dann wollten wir die gründen und fanden den Namen nicht gut. Und jetzt haben wir die Golden Girls. Wer gerne Fußball spielen möchte, auch Neuankömmlinge. Also, wie sieht's aus, Sarah?
Ohne ihren Ball bin ich gar nicht begabt, wenn ich ehrlich bin.
Auf jeden Fall, auch da kann man sich gerne melden.
Wir sehen uns ja gelegentlich mal auf dem Golfplatz.
Der Ball ist angenehmer.
Der ist angenehmer, auf jeden Fall, ja. Auch das ist ein Hobby von dir.
Und ja.
Du bist Golfspielerin. Wie lange eigentlich schon?
Wir meine ich mein Mann und ich, wir haben vor Corona angefangen, dann ausgesetzt und dann, also so gesehen jetzt fast 6 Jahre. Ich bin nicht so ein ehrgeiziger, intensiver Spieler und Trainierer.
Kenne ich.
Ich finde es schön, über den Platz zu gehen und ich freue mich sehr, wenn ich den Ball mal richtig treffe und mich entspannt das unglaublich. Das ist für mich eher so eine Art, das ist mein Yoga, kann ich sagen. Finde das sehr schön zum Kopf freikriegen und sehe das nicht ehrgeizig.
Aber da hast du doch einige Hobbys. Also du spielst noch Fußball.
Selten, aber wir treffen uns, ja.
Das ist auch schön, wir treffen uns. Das lassen wir mal so stehen.
Ja.
Damit du am Ende deiner Amtszeit sagen kannst, es hat sich gelohnt, ich habe es erreicht. Gibt's da ein Ziel, was du dir gesetzt hast für Rheingold?
Nee, kein direktes, also kein Ziel mit einer bestimmten Liga, in der alle Mannschaften spielen sollen. Ich finde es wichtig, dass wir alle Jugendmannschaften besetzt haben. Noch wichtiger, dass wir allen Kindern, die bei uns spielen wollen, auch einen Platz geben können. Und dass wir erfolgreich sind schon, dass die Damenmannschaft sich weiter so gut macht. Die entwickelt sich großartig. Wir haben ein sehr junges Team in diesem Jahr. Im letzten Jahr mit an den Start geschickt. Also das sind so die Ziele und dass ich es in gute Hände übergeben kann. Dass jemand da ist, der da Lust drauf hat und sagt, ja, kann ich mir vorstellen zu machen. Wobei ich so von der Stellung her ist man als erste Vorsitzende oder Präsidentin ja eher repräsentativ. Dadurch, dass ich mich selten zurückhalten kann, bin ich auch sehr aktiv. Aber ich würde mir wünschen, dass es weiterhin so gut läuft wie jetzt.
Ja, schön. Ich denke, das bekommt ihr auch gemeinsam hin, so wie sich das anhört. Du bist nicht nur sportlich aktiv und Anwältin, sondern du setzt dich auch ein für, hatten wir eben schon das Thema ältere Menschen und ja, ich habe das vorhin so gesagt, was du nicht leiden kannst, ist Ungerechtigkeit. Was hat dich an dieses Thema gebunden? Also man hat ja so verschiedene Themen im Leben, die einen bewegen. Was ist so deine Intention?
Ein bisschen in dem Bereich, die zu unterstützen, die sich selber nicht mehr helfen können. Bei mir mit dem Thema konfrontiert wurde ich erstmal nicht beruflich, auch beruflich, aber hauptsächlich durch die Demenzerkrankung meiner Mutter. Und damit einhergehend lernt man natürlich selber schon vieles kennen. Und vom Gericht werde ich als Anwältin öfter bestellt als Verfahrenspflegerin. Das bedeutet, wenn jetzt jemand nicht mehr alleine zurechtkommt und zum Beispiel freiheitsbeschränkende Maßnahmen notwendig sind, wie die Unterbringung, wie die geschlossene Unterbringung, überhaupt Unterbringung in einem Heim. Es reicht auch schon, dass jemand im Krankenhaus ist und es müssen Bettgitter angebracht werden. Also alles, was irgendwie beschränkt. Dann braucht man eine Genehmigung quasi vom Gericht. Und dann kommt ein Richter und guckt sich die Sachlage an und hört sich an, was die Ärzte dazu sagen und die Person selbst. Und es wird ein Verfahrenspfleger bestellt, der dann quasi der Anwalt, die Anwältin des Betroffenen ist, um zu gucken, ob das alles auch richtig läuft. Und dafür werde ich ab und zu bestellt, für ältere Leute, manchmal auch für Kinder in anderen Situationen. Und dadurch bin ich halt viel in Krankenhäusern und Heimen unterwegs und dann sieht man viel. Ich habe auch viele Freundinnen in der Altenpflege, mit denen ich mich darüber austausche, die mir dann auch mal sagen können, wenn ich dann das Glück habe, in eins von den Heimen zu kommen, wo die arbeiten, was derjenige vielleicht sonst noch so braucht. Ich bin ja immer sehr speziell für eine Sache da. Manchmal bin ich auch dafür da zu prüfen, ob jemand überhaupt, ob ein Betreuer bestellt werden muss. Das sind dann Menschen, die das zumeist beruflich machen, die damit beauftragt werden, sich um die Angelegenheiten desjenigen zu kümmern. Also Betreuer ist immer nicht im Sinne von, der kommt, geht da hin und spricht mit den Leuten und verbringt Zeit. Deswegen werden da so viele noch für gesucht, sondern der muss wirklich die pure, sag ich mal, formelle Abwicklung. Das ist so zumindest die Hauptaufgabe, sag ich mal. Dafür komme ich auch und gucke, ob das wirklich nötig ist, ob derjenige vielleicht doch selber noch sich um Sachen kümmern kann. Und da sieht man halt, dass es doch viele Menschen gibt, die niemanden haben, der sich im näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis kümmert. Und auch viele, die sich noch nicht selber darum gekümmert haben, dafür vorzusorgen.
Oh, an dieser Stelle
dringender Appell. Jeder, egal welchen Alters, sollte sich mal beraten lassen irgendwo oder sich mal das ergoogeln, was man tun kann, um für sich selber eine Vorsorge fürs Alter zu treffen. Also zu entscheiden, wer soll sich um mich kümmern, wenn ich mal nicht mehr selber kann. Vielleicht auch zu besprechen, wo will ich hin, wenn ich mal nicht mehr kann. Was wäre meine Idee dafür? Ja, das finde ich sehr wichtig.
Ja, das ist wirklich ein Thema, glaube ich, was wir alle ein bisschen vor uns gerne herschieben, aber ein Thema, mit dem wir uns alle zeitnah auseinandersetzen sollten. Ich überlege gerade, wie wir von diesem doch wichtigen, aber vielleicht auch ein bisschen schwertragenden Thema zu deinem Zwergpony kommen.
Das ist ein weiteres Hobby von mir. Ich laufe gerne und das kann man hier in Emmerich, also vor allem auch in Hütum oder auch in Dornick, wo ich übrigens ursprünglich, ich bin ja Dornickerin, herkomme, großartig über den Deich hinten, der jetzt gerade fertiggestellt ist. Und eine Freundin von mir hat ein Zwergpony, ein wirklich kleines Zwergpony, Mina. Und ich habe beim Homerun mitgemacht und bin vorher, also saß vorher mit der Freundin zusammen und hat mir gesagt, boah, ich muss mal wieder mehr was tun. Dann hat sie gesagt, boah, kannst du nicht mal mein Pony mitnehmen? Mehr so aus Quatsch. Die muss mal dringend abnehmen, auch die muss auch mal sportlicher werden. Und ich sag, klar. Und ich mag Pferde. Ich habe früher auch geritten und Pflegeponys immer gehabt und Pflegepferde. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und aus dem Scherz wurde dann eine richtig schöne Aufgabe. Und dann habe ich die morgens immer abgeholt. Bin ich da hingelaufen. Die lebt auch bei mir in der Nähe. Habe die abgeholt und bin mit ihr eine Runde durch den Wald gejoggt. Das macht sie auch großartig. Und dann hat sie mit mir auch den Home Run begleitet. Das war schön. Die hatte ein eigenes T-Shirt, die sah echt zuckersüß aus und hat viel Freude gebracht, nicht nur mir. Die war beim Ladies Walk mit dabei.
Ja, ich glaube, beim Home Run sieht man mal Hunde. Ich glaube, Esel habe ich auch schon auf dem einen oder anderen Foto gesehen. Und jetzt waren noch Zwergponys. Ja. Schön, schön, was der Home Run dann auch so mit sich bringt, ja. Also heißt, man sieht dich auch mal morgens mit einem Zwergpony durch den Wald.
Ja, sobald das Wetter jetzt hoffentlich wieder oder beziehungsweise es morgens wieder ein bisschen heller ist, dann kann man mich da vielleicht mal entdecken mit ihr.
Ja, und nun zu guter Letzt unsere Emmerich-Frage. Mit Blick auf Emmerich am Rhein als deine Heimat, was schätzt du am meisten? Was bedeutet dir Emmerich am Rhein als dein Zuhause? und auch als Standort, wo du eben beruflich tätig bist?
Emmerich ist mein Zuhause. Das sagt, glaube ich, schon ganz viel. Wenn ich von irgendwo zurückkomme und ich fahre die A3 runter und ich fange an, die Wiesen werden länger und man sieht den Niederrhein. Für mich gibt's kaum was Schöneres. Wenn ich morgens laufen gehe, nicht wenn Mina dabei ist, die könnte sie verscheuchen, dann sehe ich hier Rehe, die frei über die Felder laufen oder mit mir überlaufen zum Teil. Das finde ich immer noch ganz magisch. Und das ist Emmerich. Oder wenn ich die Rheinbrücke sehe dann, oder hinten in Dornick den Deich, dann bin ich zu Hause. Als Wirtschaftsstandort für mich, für uns, für die Kanzlei, großartig. Wir haben immer was zu regeln. Wir machen ja im Notariat auch Hauskäufe begleiten wir, die ja zwingend auch notariell begleitet werden müssen. Dann das Thema von vorhin, Vorsorgevollmachten, kann man notariell erstellen. Und im anwaltlichen Bereich haben wir auch darüber gesprochen. Mein ehemaliger Vorgänger, der hat immer gesagt, das wäre großartig, wenn man beides bedienen kann. In den guten Zeiten wird gekauft und in den schlechten wird gestritten.
Da ist was dran.
Und da ist Emmerich wie jede Stadt. Also ich glaube, wir werden da ganz gut angenommen und macht auch Freude.
Hast du Wünsche für Emmerich am Rhein, so als Bürgerin?
Ja, also zu den Themen insgesamt. Ich finde es schön, wenn jeder ein bisschen guckt, dass es seinem Nachbarn auch gut geht. Vielleicht nicht der Streit am Gartenzaun, sondern die Tasse Kaffee der Zucker, den man mal rüberreicht. Und insgesamt kann man Emmerich deutlich positiver sehen, als es manchmal getan wird. Ich finde Emmerich, ich bin total begeisterte Emmericherin und kann überall, selbst wenn man mal morgens einen Spaziergang bei erwachendem Tag, kann ich sehr empfehlen, egal wo, nicht nur im Wald, auch durch die Straßen. Und dann mal in Ruhe gucken, wie schön es hier eigentlich ist.
Das würde ich gerne so stehen lassen.
Gerne.
Liebe Larissa, nun sind wir am Ende unserer Folge angekommen von Echt und Emmerich. In kurzer Zeit haben wir dich, denke ich, gut kennengelernt, haben einen Einblick bekommen in deine Juristerei, in deine Rolle als Präsidentin vom Fußballverein Rheingold, haben ja ein wenig mehr erfahren über deinen persönlichen Werdegang und aber auch das, was für dich wichtig ist, was für dich gesellschaftliches Engagement ausmacht und das gesellschaftliches Engagement für dich wichtig ist. Ich danke dir für deine Offenheit und für deine Zeit hier im Podcast und möchte mich gern von dir verabschieden.
Danke dir auch, war sehr angenehm hier.
Und das war sie, eine weitere Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe und freue mich, dass ihr zugehört habt. Und damit noch mehr wissen, dass es sich lohnt, bei Echt und Emmerich reinzuhören, liked und teilt uns, was das Zeug hält.